Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Das ist Folge 367. Mein Name ist Kevin, wie ihr sicherlich hört. Und mit mir dabei ist heute der Marco.
Hallo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Andreas hat ja letzte Woche schon gesagt, er ist heute nicht dabei. Eventuell haben wir noch eine kleine Überraschung, aber vielleicht auch nicht. Wir fangen mal an. Und zwar, wir haben am vergangenen Wochenende Auswärtsspiel gehabt. Marco, konntest du es schaffen, eine weitere Auswärtsreise zu tätigen, nachdem du zuletzt ja auch in Münster zugegen warst?
Nö, leider nicht. Da standen ein paar Geburtstage im Weg. Und außerdem haben wir selber gespielt, wir auch auswärts in Elsen.
Womit fährst du denn lieber auswärts? Mit dem, vielleicht mit einem Hype-Smalltalk-Thema. Mit dem Auto, mit dem Bus oder mit dem Zug? Es hat natürlich einen Grund, wieso ich das mit dem Zug frage.
Ach, am liebsten eigentlich mit dem Zug. Das ist schon am coolsten. Also definitiv. Wenn das gut klappt und vor allen Dingen, wenn es ein Sonderzug ist, dann ist das besonders schön.
Sehr gut. Marco hat meinen Hint verstanden. Wir wollten nämlich nochmal darauf hinweisen, auf den geplanten Sonderzug im kommenden Jahr. Ich weiß, Marco, du stehst da ja ein bisschen reger im Austausch mit den Kollegen aus dem ich nenne es jetzt mal Organisationskomitee. die hatten uns nochmal freundlicherweise nach der letzten Sendung ein paar Tipps geschickt, beziehungsweise nicht sie, sondern
Marvin.
Marvin, genau, Entschuldigung. Der Marvin, dankenswerterweise. Danke, Marvin. Und das wollten wir, glaube ich, nochmal einmal kundtun. Marco, magst du es vielleicht einmal zusammenfassen in der Kürze?
Ja, klar, gerne. Also es geht um den Sonderzug nach Nürnberg, der am Osterwochenende im Jahr 2025 stattfinden wird. Das wird ja auf alle Fälle ein Tag sein, wo am nächsten Tag ein Feiertag ist, also zum Spieltag. Danach wird ein Feiertag sein, also ein Tag frei. Da bietet die Südtribüne an einen Sonderzug, also jetzt nicht irgendwie so ein abgehalfterter Bahnzug, der da durchfährt, sondern schon ein Zug, der ein bisschen Niveau mitbringt, der auch verschiedene Bereiche hat, also Familienbereich, dann ganz normale Abteile, bis hin zum Partyabteil, also wo dann auch so ein bisschen mit Bar und Disco das Ganze ausgestattet ist. Und zwar fährt der an dem Osterwochenende sozusagen nonstop von Paderborn nach Nürnberg. Und zwar für 75 Euro für Mitglieder der Südtribüne und 95 Euro für Nichtmitglieder der Südtribüne. Da war ja beim Heimspiel gegen Hannover das erste Mal der Vorverkauf, der auch relativ erfolgreich war. Ich glaube, es sind circa 180 Tickets verkauft worden. Allerdings muss man circa 300 Tickets erreichen, damit das Ganze rechnerisch aufgeht und das Ganze ja dann auch wirklich stattfinden kann. Also dementsprechend wird nochmal aufgerufen, beim nächsten Heimspiel jetzt am Freitag, da hat man ja auch viel Zeit, da verpasst man nichts auf der Tribüne, kann man sich nochmal eine Karte kaufen jeder, der dort Interesse hat, sollte die Vorverkaufsmöglichkeiten zumindest unter der Süd. Ich meine aber auch, dass Freitag vor der vorm Stadion die Möglichkeit ist, Karten zu erwerben. Das heißt, auch die Leute unter den anderen oder auf den anderen Tribünen sind in der Lage, Karten zu kaufen. Also da gibt es die Möglichkeit, das zu machen. Und ich habe jetzt gelernt, dass es da Blöcke gibt. Also es gibt irgendwie, die Karten werden in Blöcke verkauft, weil auch der Zugeinlass wohl in Blöcken erfolgt. Also man sollte, wenn es geht, wenn man mit mehreren zusammen sein möchte, auch eigentlich zusammen die Karten kaufen. Also nicht, dass man in verschiedenen Einlassbereichen ist. Also ich glaube, der Zug ist dann schon durchgängig, aber wenn man so ein Abteil sich reservieren möchte und da als erster oder ziemlich weit vorne rein möchte, dann wäre es ja schön, wenn man zusammensteht. Also da gibt es, glaube ich, irgendwie eine Teilung 1 bis 200, nicht drauf festnageln, ich weiß nicht mehr ganz genau, und dann 200 bis X. Mhm. Hatte der Marvin auch nochmal gesagt. Also am besten die Dinger zusammenhängend kaufen, dann geht man auch nicht oder läuft man nicht Gefahr, dass man auseinander ist. Oder man sagt vielleicht auch einfach dem Verkaufenden, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so festgezurrt, was für eine Karte man haben will. Und dann ist das, glaube ich, auch möglich, so wie ich das gesehen habe. Ja, ist eine schöne Sache. Hatten wir so schon lange nicht mehr. Ich glaube, irgendwann 2004 oder so gab es mal einen, so einen Sonderzug. Seitdem nicht mehr. Ja, genau, München. Ach, 410, genau, nicht 4, 410 waren es. Genau, nach München gab es so einen Sonderzug und seitdem gab es sowas nicht mehr. Also ja, am Freitag Karten kaufen, 74 Euro für Mitglieder und 95 Euro für Nichtmitglieder der Südtribüne.
Genau. Ja, ist bestimmt eine lustige Sache, wenn es da sogar, was wäre dein Bevorzugsabteil? Disco-Abteil mit Rauchen oder eher so Kabine zu viert?
Nee, Rauchen ist ja schon lange nicht mehr bei mir. Also ich glaube, es sind Sechserabteile, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich würde, weil es geht, glaube ich, um 6 Uhr morgens los. Also es, man fährt ja auch ein bisschen bis nach Nürnberg. Also ich würde dann einen Sechserabteil bevorzugen, wo man erstmal in Ruhe vielleicht das ein oder andere Brötchen essen kann, was man mitgebracht hat, eine Tasse Kaffee trinken kann, bevor man dann um 7 Uhr das erste Bier aufreißt. Nein, also gediegen, ruhig fahren und ja, man muss man sich ja auch so ein bisschen einteilen, taktisch, wie man den Tag verbringt, so dass man das Spiel auch noch erlebt. Also da gibt es ja auch den einen oder anderen, der da vielleicht über die Stränge schlägt.
Da habe ich in früheren Jahren, das ist bestimmt schon, boah, ne, ich weiß gar nicht. Ich will auch gar nicht sagen, wie viele Jahre es ungefähr ist. Also sehr lange her, da bin ich mal zum BVB gegen Bayern München gefahren mit dem Zug. Und als wir da angekommen sind, ja, warte, der eine von uns hätte auf einmal eigentlich schon gar nicht mehr reingehen brauchen ins Stadion, weil die Fahrt war irgendwie so ewig lang, weil dieser Zug auch an jeder Haltestelle, glaube ich, gefühlt eine halbe Stunde halten musste, weil das einfach niemand gebacken bekommen hat, da ein- und auszusteigen. Und das war echt krass. Gut, dass wir einen ganz frühen Zug genommen haben, weil sonst wären wir, glaube ich, mit der normalen Strecke, also mit dem normalen Zug, der da pünktlich angekommen wäre, wären wir, glaube ich, nach dem Spiel erst angekommen. Also das war echt kurios. Also man erlebt auf jeden Fall auch sehr witzige Dinge auf solchen Fahrten.
Ja, und das hast du ja bei dem Sonderzug nicht, weil da geht es ja dann sozusagen in einer Tour durch.
Stimmt. Ich hatte ja die Bimmelbahn, richtig. Ja. Die Bimmelbahn nach Dortmund. Auch ein schöner Sendungstitel. Aber naja, passt nicht so ganz. So, wie auch immer, wir haben gespielt in Hamburg. Wo man auch hätte mit dem Zug hinfahren können. Das hätte, glaube ich, auch ein bisschen was gedauert. Wobei bei der Vorhersage sollte es ja ein riesen Baugebiet da geben, dass man dann irgendwie Elbtunnel, dass alle da irgendwie durch müssen oder sowas.
Die Autobahn war gesperrt, habe ich gehört.
Ja, komplett irgendwie und mit Umleitung. Also frühe Anreise wurde auch von Matthias Hack empfohlen vor dem Spiel auf der Pressekonferenz. Unsere Mannschaft ist entgegen des Spiels in Köln, also entgegen der Karlsruher, ist unsere Mannschaft mit dem Bus vor Stadion gekommen. In Köln musste der KSC ja die letzten Minuten zu Fuß laufen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Kuriose Geschichte. Dann führte Köln irgendwie 3-0 nach ein paar Minuten und am Ende stand es 4-4. Ja, das kennen wir, solche Ergebnisse. Wir haben aber dann erstmal in Hamburg die ganz normale Anreise gewählt und kam ganz gut an. Marco, was hast du so für ein Gefühl? Wir haben letzte Woche gesprochen, Hamburg eigentlich ein ganz gutes Pflaster in den letzten Jahren für uns.
Ja, also gerade nach dem Heimsieg gegen Hannover war ich da eigentlich ja nicht guter Dinge, aber positiv gestimmt. Also ich habe den HSV auch ein paar Mal gesehen dieses Jahr im Fernsehen und ich fand das alles nicht so berauschend. Also die hatten immer Phasen, wo die überhaupt gar nicht gespielt haben und ja, die spielen ja auch nicht mehr diesen Steffen Baumgart Hauruck-Fußball, den Steffen Baumgart früher gespielt hat. Der versucht ja auch ein bisschen defensiver teilweise zu agieren. Das gelingt aber, habe ich so das Gefühl, nicht so ganz gut. Und dementsprechend war ich eigentlich guter Dinge, dass das nicht in die Buchs geht.
Hast du auch das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft, es wurde ja sehr ausführlich thematisiert im Vorfeld, also von verschiedensten Medien. Die Spieler vom HSV haben sich auch dazu geäußert, also zum Beispiel Bascho Schonlau im Interview bei Sky, wo die Frage kam, dass sie eine unverschämt hohe Qualität hätten. Also die beste in der ganzen Liga. Also ist dir das so, also ist das für dich auch so? Und da war dir das überhaupt so bewusst, dass das so ein Thema momentan ist? Weil offenbar, ich habe dann ein bisschen nachgelesen, das ist wohl seit Wochen schon so diskutiert. Allein die Stürmer, die die haben, wären wohl, na gut, klar, sie haben Selke, sie haben Glatzel, sie haben Königsdörfer und so weiter und so fort. Also, aber ich fand das komisch, dass das irgendwie vor allem so Thema wurde. Ich meine, der HSV stand auf 5 vor dem Spiel, ne?
Ja, genau. Weiß ich nicht. Also die hatten ja schon seit Jahren, also seitdem sie in der zweiten Liga sind, hatten sie einen der besten Zweitligakader. Auch wenn der Marktwert da immer weiter schrumpft und die Kohle auch ein bisschen ausgeht oder weniger wird, ausgehen ist, glaube ich, ein bisschen vermessen zu sagen. Aber du hast da schon eine super Mannschaft stehen, ne? Also sind ja Zweitliga etabliert, spielen jedes Jahr oben mit. Also ich finde, das ist schon ein Brett, ne? Und da musst du erstmal dran vorbeikommen. Die spielen halt nicht konstant genug. Das haben sie in den letzten, was sind jetzt, 6 Jahre, haben sie es halt nicht hingekriegt, konstant mal die Leistung auf den Platz zu bringen. Und jetzt auch unter Baumgart funktioniert es bis heute zumindest noch nicht so gut. Mal gucken, ob der es noch in den Griff kriegt. Ich finde schon, so ein Davy Selke, weiß nicht, bei Köln fand ich den eigentlich scheiße, was ich von dem gesehen habe. Also, das ist ja auch so ein ewiges Talent. Robert Glatzel, ja, das ist natürlich schon, ist ja so ein bisschen Simon Terodde-mäßig, finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja.
Königsdörfer ist auch ein super Stürmer, aber auch hinten, ich meine, mit Muheim, Schonlau, hast du schon ein paar super Leute. Dann hast du aber so einen Elfhartli, oder wie der heißt, Elfhartli, ja, genau,
Ja.
den sie aus Magdeburg geholt haben, wo ich nicht so verstehe, warum man den jetzt geholt hat, aber ja, genau, also. Ja, ist schon eine starke Mannschaft. Also schon würde ich schon unter den Top 3, Top 4 in unserer Liga zählen.
Ja, definitiv. Wenn man sich die Aufstellung von uns anguckt, ist eigentlich das weiterhin so, dass man da gar nicht mehr, eigentlich bräuchten wir es gar nicht mehr besprechen, weil sich eh nichts tut,
Ja.
außer dann jetzt auf einer Position. Kolder kam rein, Scheller raus. Hast du die Begründung, A, was hast du von der Aufstellung gehalten und B, hast du die Begründung von Kostner gehört, warum er es gemacht hat und vor allem, wann er es entschieden hat?
Naja, dann habe ich gehört, morgens beim Frühstück. Ne? Also war
Ja.
bis zum Frühstück war Bracken, der war Scheller noch gesetzt. Aber irgendwie das durch die Spielweise von Boving, die angesagt war in dem Spiel, hatte er das Gefühl, dass Kurda besser damit klarkam. Ich glaube, es ging um dieses weite Aufrücken von Boving und das rechts rausrücken des rechten Verteidigers. Und das gelang wohl Kurda besser als Scheller. Naja, gut. Weiß nicht. Keine Ahnung. Scheint eine Bauchentscheidung gewesen zu sein.
Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat sich nichts getan in der Aufstellung. Ne, alles gleich geblieben.
Hab ja auch keinen Grund zu wechseln.
Ja,
Muss
sagt
man
man,
ja was
inzwischen sind
sagen.
wir dran gewöhnt, ne? Früher haben wir das manchmal auch gesagt und hat er trotzdem dreimal oder viermal gewechselt. Schon kurios irgendwie, weiß ich nicht. Aber mich stört es jetzt auch nicht. Es ist für die Bankspieler natürlich eine andere Situation als letztes Jahr. Mir ist auch aufgefallen, dass denn die aus der U21 gar nicht mehr hochgezogen werden momentan, um zu Einsätzen zu kommen. Wobei das in der letzten Saison, glaube ich, auch eher ab Mitte der Hinrunde gemacht hat, ne?
Sind ja alle fit. Also ist ja keiner, also jetzt außer Hansen ist ja keiner
Ja,
unfit, oder? Ich weiß
das
nicht.
stimmt.
Von daher passt.
So, jetzt hast du die erste Halbzeit, glaube ich, wie verfolgt? Nicht
Während
im
ich von
Stadion?
unserem Auswärtsspiel mit dem Auto zurückgefahren bin und ich hatte das Handy zumindest Sky an und habe den Ton mir angehört, aber ich habe nichts gesehen, also fast nichts. Wenig.
Hast du denn mitbekommen, wie sie in die ins Spiel reingekommen sind oder
Also da
soll
habe
ich
ich erst,
den?
ich habe glaube ich erst ab 5 Minuten, ab Minute 5 oder 10 erst angeschaltet.
Ja,
Das
okay,
musst du
gut, aber es
übernehmen.
ist ja annähernd dann doch alles, was du so ungefähr mitbekommen hast. Also wir sind eigentlich ganz gut reingekommen, aber beide Teams, ne, hatte ich den Eindruck, haben direkt gezeigt, dass sie Fußball spielen können und wollen, was ich mir auch erhofft hatte. Wir hatten den ersten Abschluss. Also die erste Aktion zuerst in der zweiten Minute und dann hat Bilbia auch das erste Mal in der dritten schon Richtung Tor geschossen. naja, versucht zu schießen, weil es dann eher in einer festeren Rückgabe zu Raab gekommen, also zum Keeper vom HSV. Aber wir haben direkt eigentlich gezeigt, okay, wir haben hier Bock. Das haben die auch im Vorfeld, Kwasniok und auch Weber im Interview alle durch die Bank weg gesagt, ne, dass es ein super Gegner ist, dass man Respekt hat, aber dass man auf jeden Fall in Hamburg gewinnen will. Wenn man sich die Statistik mal anguckt, fand ich dann doch beeindruckend. Ich wusste, dass wir die letzten Spiele nicht schlecht aussahen, aber wir haben seit 2021 nicht mehr in Hamburg verloren. Also sind jetzt schon ein paar Spiele auch dann, die wir die ärgern, immer die Hamburger. Und der Kommentator meinte auch, dass es das SCP langsam so die Angst, der Angstgegner des HSV wird. Genau. So, dann kam der HSV aber auch immer mehr ins Spiel und es war eigentlich in der ersten Halbzeit, das kann man auch relativ gut zusammenfassen. Es war kein hochansehnliches Spiel, was auch die Torchancen anging, finde ich. Und auch so, was den Fußball anging, es war viel Tempo schon drin. Es hat auch Spaß gemacht und auch von der Stimmung her war es cool. Aber es war in der ersten Halbzeit noch nicht so, dass man sagen würde, boah, also so nach 15 Minuten habe ich jetzt nicht gedacht, boah, krasses Spiel. Ja.
Es war sicherlich also es ist ja sicherlich zwei Mannschaften, die sich auch gut neutralisieren können. Ne? Also ich glaube, es sind beide vom Anspruch her, das haben sie ja nachher in der PK gesagt, also es war immer die Mannschaft dominant, die gerade Ballbesitz hatte. Also das zwei sehr spielstarke Mannschaften, die sowohl vorne wie hinten eigentlich auch ja, gut besetzt sind. Und ja, sowas neutralisiert sich dann ja auch. Oder es wird zum offenen Schlagabtausch. Ne? Das kann ja auch sein. Aber das scheint ja in der ersten Halbzeit so nicht gewesen zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Nee, also wir hatten dann, also an dem Tag war ein bisschen, aber es kann natürlich auch den Platzverhältnissen geschuldet gewesen sein, weil es zwischendurch echt heftige Regengüsse gab, ähnlich wie in Paderborn ja auch, die dann halt kurz da waren und dann kam wieder Sonne und so weiter und so fort. Die hatten dann nach einer Viertelstunde, haben sich fast selbst, also die Hamburger sich fast selbst ein Ei ins Nest gelegt, als Meffert ein bisschen feste einen Rückpass gespielt hat auf Raab, der dann nicht so gut verwerten konnte und abprallen lassen musste nach vorne und Bilbia hätte sich fast geschnappt, aber im letzten Moment hat Raab dann doch noch die Szene bereinigen können. Sonst hätte es vielleicht schon nach 15 Minuten 1-0 für uns geheißen. Danach kam aber der HSV ein bisschen besser ins Spiel und wir haben eigentlich selten bis gar keine gefährlichen Chancen mehr kreiert. Das ging wirklich ja bis Minute 30 mindestens, wo dann ja der HSV schon uns auch eingeigelt hat so ein bisschen. Wir haben uns dann echt versteift drauf, auch einen Ball zu erobern und dann vielleicht schnell umzuschalten. Es hat aber nicht so ganz geklappt. Und ja, so ist das meiner Ansicht nach dann durchgeplätschert durch die erste Halbzeit. Und am Ende steht es dann 0-0.
Das erwartest du ja eigentlich auch vom HSV, oder? Wenn der zu Hause spielt, also wenn nicht gerade Dennis Lubeni aus 55 Metern über euer Fernandes drüber hebt und es nach Anstoß sozusagen schon 1-0 steht, wie vor einigen Jahren.
Das hätten sie jetzt auch fast andersrum gemacht.
Okay. Also ist das ja zu erwarten, dass es eine Sturm- und Drangphase gibt vom HSV, dass sie zu Hause auch dominant sein wollen. Aber es wäre schön, wenn wir die in der ersten Halbzeit gut ja, überwintert haben und dann mit 0-0 in die Halbzeit gehen konnten.
Ja, auf jeden Fall. In der 40. war das, wo Buving den Ball quasi weit schlägt oder weit passt, langen Ball spielt und der direkt in Saichis Füße kommt.
Und ach, der das habe ich schon gesehen zu Hause.
Quasi,
ja, rechts neben das Tor, ne?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Hm. Ja, das habe ich schon zu Hause gesehen. Da hatte ich schon, war ich schon zu Hause am Fernseher.
Ja, okay. Ja, und dann, wie gesagt, 0-0 in die Pause. Keine klaren Chancen auf beiden Seiten. Ja, leistungsgerecht. Aber ich war ganz zuversichtlich, also ich war, beziehungsweise ich war mir relativ sicher, dass das in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Spiel werden würde. Marco, dann hast du es ja auch mitbekommen. Wie ging denn die zweite Halbzeit dann los?
Ja, wie die Feuerwehr. Wunderbar. Also zumindest für Paderborn.
Ja.
Es war ja wirklich, ging es ja, Ich fand Paderborn ist super natürlich reingekommen, direkt in der 46. Minute das 1-0 mit Bilbia. Auch ein schönes Ding fand ich, wie er das da aus der Mitte macht und den dann sozusagen so, das war ja so ein, sah ein bisschen nach Hoppelball aus im Fernsehen, fand ich, aber schon souverän gemacht. Ja, und ich glaube, den hat der Torwart auch nicht so wirklich gesehen, den Ball, und deswegen kommen wir da nicht mehr dran. Ja, mega, ne? Also das freut einen natürlich, wenn man dann direkt nach Wiederanpfiff in Führung geht. Also sehr schön.
Ja, ich fand es auch überragend. Super Start natürlich, hat natürlich dann auch nicht so lange gehalten, aber erstmal war es ein Ausrufezeichen. Die Gesichter beim HSV gingen ganz schön nach unten. Dann, ja, hatten wir auch noch 2, 3 Minuten, wo wir dann so die Duelle auch gewonnen haben, und dann kam aber auf einmal der HSV zum Ausgleich durch wen auch immer, der Glatzel natürlich, der einfach unfassbar effektiv ist vorm Tor. Von Karabetz, glaube ich, war es, ne? Ein Einwurf schnell bekommen und die Flanke dann. Und ja, Glatzel macht es dann halt abgezockt rein. Ich glaube sogar noch durch unter Boving durchgetunnelt oder durch die Arme durch irgendwie sowas. Und ja.
Na gut, war ganz klarer Torwartfehler. Also
ja.
Das
hast du
ja.
denn
ja.
hast du denn vorher, also bevor wir da, also du kannst auch erst dazu was sagen, aber es gab dann die strittige Situation, also im Spiel gar nicht. Also im Spiel haben sich die SCP-Spieler schon beschwert, aber es wurde nichts daraus gemacht. Der Schiedsrichter hat irgendwie nicht reagiert, und du hast mir ja vor der Sendung nochmal gesagt, der VAR konnte auch nicht reagieren. Es gab Einwurf vor diesem Ausgleich für den HSV, der aber, was die Bilder gezeigt haben, den der SCP hätte kriegen müssen. Also da, wo keiner mehr von unseren Spielern dran war. Und der HSV macht dann in der Folge das Tor. Man muss natürlich auch sagen, man kann den Ball trotzdem bis zum Tor hin noch wegklären. Aber ja, wie hast du das gesehen? Also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen. Entweder war ich gerade am Tickern oder, also diesen Einwurf meine ich jetzt, dass es ein falscher war.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass da, dass man sich beschwert hat. Irgendwie ein, zwei Paderborner. Ich glaube auch Castaneda hat sich da beschwert, und der hat dann, glaube ich, auch ziemlich hinten gefehlt. Und Hamburg hat das Ding einfach weitergespielt. Vielleicht hätte man sich darauf konzentrieren sollen, den Ball zu verteidigen und nicht den Schiedsrichter ja, mit Beschwerden vollzusülzen. Naja, und ich meine, der Einwurf war in der Mittellinie, glaube ich, also ziemlich mittig. Und dann ging es aber auch sehr schnell. Ja, also kann man sich drüber aufregen. Ich weiß aber nicht, wenn du siehst, wie das Tor gefallen ist, dann, dass Boving das Ding aufnehmen will. Also so sah es für mich ziemlich aus. Also war ja auch kein fester Schuss und Glatzel. Dass er dann durch die Arme gleitet oder die Arme nicht richtig runterkommen. Die ganze, also er ist einfach viel zu langsam für den Ball, dass er runtergeht. Dann weiß ich nicht, ob man das unbedingt an dem Einwurf festmachen sollte. Also da gab es, glaube ich, A, die Möglichkeit, den auf dem Weg zum Strafraumrand zu verteidigen, und B, ja, hätte das nicht ein Tor sein müssen, wenn der Torwart da nicht zu spät reagiert hätte oder falsch runtergegangen ist, wäre.
Okay, also ich habe mir das nochmal, ja, gut. Also festhalten wollte er, glaube ich, nicht. Aber er hat es ihm wirklich durch die Handschuhe geflutscht, ne? Ja.
Ja, aber er geht ja so runter und macht links das Ding und macht das Knie runter. Und das machst du eigentlich, wenn du so runtergehst mit beiden Armen. Und dann nimmst du den eigentlich auf. Also so.
Sollte nicht die letzte Szene sein, wo ein Keeper nicht so gut aussah in dem Spiel. Raab hatte ja später auch noch mal eine ähnliche Situation.
Ja, es hat sich ausgeglichen, also von daher passt.
Naja, also der Kommentator sagte nachher, es kann natürlich auch an diesen Platzverhältnissen liegen, aber gut, weiß ich immer nicht. Dafür bin ich nicht Torwart genug, dass das
beurteilt. Matthäus hat ja gesagt, es lag am Hexenschuss, der da eingesetzt hat. Also, hier ist ja schön, dass, ich meine, es hat ja niemand den Boving da offiziell kritisiert für. Ich meine, wenn du siehst, was bei Fürth da passiert ist, als wir gegen die gespielt haben nach dem Spiel, auf den Torwartfehler, wo es ja sehr harsche offizielle Kritik vom Trainer gab.
So, ja. Habe ich schon mal vergessen, aber ja, jetzt erinnere ich mich.
Haben ja alle so ein bisschen drumherum gesprochen, und auch Lukas Kwasniok hat das ja auch nochmal so ein bisschen ja, was ich ins Lächerliche gezogen, aber ich schätze schon, dass da auch hinter verschlossenen Türen nochmal darüber gesprochen wird, weil ja, es wäre halt schön, wenn man sowas nicht macht und den Sieg festhält.
Ja. In der 57. Minute gab es fast den Doppelschlag für den HSV, da hat Boving dann aber den Ball wieder pariert.
Im ist ja eigentlich Eck. Auch auf der Linie ein starker Torwart, also.
Ja. Ja, stimmt. Verwunderlich, dass das da nicht geklappt hat. Aber gut, ich habe keine Ahnung, wie der Ball, wie die Beschaffenheit war oder ob er da halt echt auch einfach sich wieder verschätzt hat. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz haben wir wiederum und nur in ein paar Minuten später, also genau genommen 5 Minuten später, schon wieder den Führungstreffer erzielt und es war wieder Bilbia und da war es nämlich das Gleiche mit auch, dass der Keeper nach einem langen Ball aus dem Tor herauseilt, den Ball aber nicht trifft oder nicht richtig trifft und genau vor die Füße von Bilbia quasi legt. Also entweder hat er Mitleid gehabt mit Boving und hat sich gedacht, mach ich auch. Oder es war irgendwie wirklich was Seife auf dem Platz verteilt worden, ich habe keine Ahnung. Ja, und Bilbia macht das halt echt abgezockt in dieser Saison. Sein 5. Treffer, glaube ich, ne? Oder 4., nee, 5.
Ja.
Muss es gewesen sein.
Ah,
schon stark.
Bester Torschütze
ja.
Bei uns im Kader bis jetzt. Ja, macht dann in Michel-Manier. Ich dachte erst, weil Michel stand auch daneben. Ich habe nicht genau hingeguckt, dass Michel das war. Den hebt er ja schon geil drüber. Ne? Also sehr schön. Tolles Ding.
In Michel-Manier. Ja. Musste ich kurz mal notieren. Ich habe schon wieder vergessen, Sendungstitel mitzuschreiben.
Ach so.
So. Dann sind wir schon in der ja, in der letzten halben Stunde angekommen. Es gab auch einige gelbe Karten im Spiel, hatte ich so irgendwie, weiß ich nicht, kam mir so vor, aber am Ende des Tages sind es dann 6 Stück. Ja, es gab schon Spiele mit mehr, aber während dem Spiel hatte ich öfter das Gefühl, dass ziemlich viel für so, also viele Unterbrechungen auch zwischendurch so gab und dann auch immer wieder so komische gelbe Karten. Also irgendwie war das, der Schiedsrichter war ein bisschen komisch an dem Tag. Habe ich schon mal besser erlebt, den Herrn Bart Stübner. Wirkte ein bisschen unsauber, unklar. Aber kann auch dem ganzen Setting geschuldet sein. Es ist ja auch für einen Schiedsrichter manchmal eine ganz aufregende Gemengelage. Ich weiß es nicht.
Ja, laut war es auf alle Fälle, ne? Also das.
Ja, und auch intensiv das Spiel, glaube ich, ne? Ja.
Genau, wobei, wo wir gerade bei den Fans sind, also es waren ja 1.400, glaube ich, aus Paderborn mit, wenn ich das richtig gehört habe. Und zumindest der Tom meinte, der saß diesmal und stand nicht, weil Kinder dabei. Und der meinte, dass die Hamburg-Fans recht nett waren. Also das war ganz angenehm, da auch in dem Sitzplatzbereich zu sein. Er hatte da mehr, ja, mehr Ablehnung erwartet und er war aber ganz positiv überrascht über die Freundlichkeit der Hanseaten.
Ausverkauftes Haus übrigens, 57.000 finde ich immer wieder beeindruckend für die zweite Liga. Das hat man auch nicht in allen anderen europäischen Ligen so. Schon krass, also kriegt manch ein Erstligist nicht voll, so ein Stadion. Und schon beachtlich, auch gegen den vermeintlich kleinen SC Paderborn, die Hütte voll, bin ich schon immer ein bisschen neidisch auf dieses Setting irgendwo, muss ich gestehen. Von der Stimmung her ist das schon auch vor dem Spiel schon sehr vereinnahmend und beeindruckend. Damit will ich unseres natürlich nicht schmälern, aber ich glaube, es versteht auch jeder, was ich meine.
Ja gut, Hamburg ist halt Hamburg, ne? Ich meine, ist halt witzig, dass nach so vielen Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit da immer noch so viele Leute hinkommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Hertha BSC, die so viele Dauerkarten verkauft haben wie irgendwie in den letzten 100 Jahren nicht mehr oder so. Aber ich meine, gut, dass das Stadion in Hamburg auch ausverkauft ist, ist ja auch witzig, ne? Und das, wo der andere Hamburger Club in der ersten Liga spielt, ne? Das ist ja auch ganz
ja,
witzig.
Aber beide Vereine haben ja traditionell kein Problem, ne, da die Hütte voll zu machen. Also es ist offen eine fußballbegeisterte Stadt.
Ja, auf alle Fälle.
Ja. So, weiter geht's im Text. Bilbia hat dann nochmal einen Abschluss, der dann aber nicht so gefährlich war. Und dann kommt für mich in dem Moment aus dem Nichts der Ausgleich schon wieder. Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der irgendwie hatte ich nicht den HSV, also nach dem 2-1 hat der HSV für mich erstmal so einen Cooldown gehabt komplett. Und dann kommt Davy Selke und macht es 2-2. Ja, weiß ich nicht. Also da waren wir eigentlich in der Vorwärtsbewegung. Wir waren, glaube ich, sogar bei HSV im Strafraum mit Ansa, der dann den Fehlpass spielt und oder abgefangen wird. Und dann geht das ganz schnell. Ja. Selke selbst leitet diesen Gegenangriff ein und spurtet durch und steht dann relativ frei. Oder fliegt relativ frei mit dem Kopf dann.
Ja, also auf einem Meter Höhe, ne? Also ist ja schon fein gemacht, ja, das Ding. Also wie er den annimmt. Ich glaube, Götze steht sogar noch neben ihm, aber ist da, glaube ich, auch ein bisschen überfordert mit den Bewegungen, die Selke da macht. Also das hat er schon souverän gemacht. Aber was du ja gerade gesagt hast, der Ansa, also ich fand, so was ich gesehen habe von ihm, war bemüht, aber irgendwie deutlich schlechter als gegen Hannover, und in der Situation hat er, glaube ich, damit, glaube ich, sogar einen Konter gehabt, und dann hat er den Ball irgendwie auf 6 Meter nicht rübergebracht oder so. Also das war, ist mir ein, zweimal aufgefallen in der zweiten Halbzeit, dass so Pässe auf kurze Distanzen überhaupt nicht ankamen. Also ich weiß nicht, ob der Rasen so nass war, dass er damit nicht klargekommen ist oder so, oder ob einfach der Tag halt nicht seiner war. Da siehst du halt auch dran, dass der noch jung ist, ne? Wenig, also dass die Konstanz noch nicht da ist und dass du nicht erwarten kannst, dass der jetzt von Spiel zu Spiel eilt und uns in die Champions League schießt, ne?
Ja. Aber Baumgart musste auf jeden Fall schmunzeln nach diesem Ausgleich. Ich glaube, historisch gesehen hat er schon viele solche Spiele erlebt, wo es dann hin und her ging mit offenem Visier. In diesem Moment, so dass diese ganzen Treffer fielen, glaube ich, innerhalb von 15, 20 Minuten, musste ich auch mal an den einen oder anderen Moment zurückdenken und dachte, okay, das ist die 67. Minute. Hier ist noch ein bisschen was zu gehen, da könnte jetzt noch ein bisschen was passieren. Ja. Also ab dem, also das war eine ganz andere zweite Halbzeit. Dann allerdings wurde auf einmal wieder diese unsägliche Wechselperiode eingeleitet, und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass das ganz oft in Spielen am Ende so die letzten 20 Minuten dann die Teams total aus dem Tritt bringt. Ich fand nicht, dass dann noch dass das Tempo gehalten werden konnte. Es kann natürlich auch der Kraft geschuldet gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Also ich finde das irgendwie immer ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, mag das nicht, so viele Wechsel. Ich weiß nicht, warum man das nicht wieder zurückgeschraubt hat nach der Corona-Phase.
Also ich persönlich finde es gut. Also okay. Im Jugendbereich ist es gut,
ja,
weil,
gut, klar.
Weil du dann breiter wechseln kannst und da hast du vielleicht noch ein paar mehr. Aber ich meine, wenn du siehst, wer da reingekommen ist mit Bompé, Ferrei und so, also gerade bei Bompé, ne? Also bringst du in der 70. Minute Bompé, das ist halt genauso wie Sörloth Conté, so, ne, also vielleicht technisch nochmal ein Stückchen besser als Sörloth Conté. Also, wenn du den dann verteidigen musst, dann hast du auch echt keinen Spaß mehr, ne? Und dann ist auch das ein oder andere Laufduell verloren gegangen, hatte ich so das Gefühl.
Ja, dann haben die noch den Baldi gebracht, Ferrei, ja, genau. Und dann haben die ja später auch noch den Reis gebracht. Sau später, hätte ich gedacht, die bringen den früher. Und Königsdörfer sogar ja auch noch. Ja, wobei unsere Einwechslung konnten sich auch vom Namen her ganz gut lesen lassen, auf unserem Niveau zumindest, aber trotzdem.
Ja, Mike Bauer.
Ja gut, der jetzt nicht, aber Muslio Kinzombi.
Ja, Muslio, der beste Innenverteidiger der Liga, also der letztjährigen Liga, und David Kinzombi, der selber mal in Hamburg gespielt hat, und Grimaldi, hat vielleicht der ein oder andere gedacht, Grimaldo, wo ist das?
Naja, aber so viel passierte dann nicht mehr. Also wie gesagt, gab auch einige gelbe Karten da in der Phase. Und also es gab keine torgefährliche Situation mehr, würde ich fast behaupten. Außer dann in der Nachspielzeit. Es gab 4 Minuten Nachschlag. Ich glaube, wir können da schon einmal hinspringen.
Jo.
Es sei denn, du hast noch was.
Nö.
Ja, direkt in der ersten Minute der Nachspielzeit klingelte es dann plötzlich doch noch bei uns im Tor, und der HSV machte das 3-2 durch Glatzel. Ja, dann, also Königsdörfer, ich kann die Situation einmal beschreiben. Königsdörfer bringt die Flanke, Balde verlängert oder will eigentlich einen Verrückzieher durchführen, trifft den Ball in die Richtung, und dadurch geht der zu Glatzel. der ihn dann annimmt und ins rechte Eck schiebt. Jubel ist groß, alle drehen durch, Baumi, die ganze Bank und das Stadion, alle flippen aus. Bowing rennt direkt zum Schiedsrichter und zeigt an, dass er ein Handspiel vorgelegen hat. Und der Schiedsrichter hat das, glaube ich, nicht direkt dann geprüft, sondern hat erstmal noch abgewartet, was der VAR ihm zwitschert. Und dann wurde das tatsächlich überprüft, das Tor. Ich habe mich schon richtig geärgert gehabt. Also ich habe schon einmal hier richtig durchgeflucht, dass man das noch hergibt. Wie hattest du die? Also hast du das im ersten Moment gesehen, dass da noch vielleicht ein Arm im Spiel war, oder hast du auch erstmal in die Fernbedienung gebissen?
Also ich habe das Tor gesehen und dann ist mein Fernseher ausgegangen. Weil aus irgendeinem Grund kommt da hin und wieder so ein Counter und sagt, der Fernseher ist inaktiv, weil ich gucke über das Apple TV und dann macht er das Fernseher aus. Also das ist selten. Ich weiß auch nicht, was dazu führt. Also falls jemand eine Ahnung hat, wieso das so ist. Und die Fernbedienung vom Fernseher hat nicht reagiert irgendwie, als ich darauf rumgetippt habe. Naja, und dann war das Tor. Fernseher aus, Fernseher wieder an, Apple TV, ne, wieder und so weiter und so fort. Und dann war das Tor schon zurückgenommen. Das war ganz witzig. Da haben die schon weitergespielt und dann stand es 2-2. Von daher habe ich da von dieser ganzen Arie gar nichts mitbekommen, außer das Tor und dass es dann doch kein Tor war. Also keine Zeitlupe, nichts gesehen während der ganzen Zeit.
Ich habe es, wie gesagt, ich habe das zuerst nicht wahrgenommen und dann wurde es halt geprüft und war ziemlich schnell auch klar. Also es war eine sehr schnelle Entscheidung, fand ich auch vom VAR und dem Schiedsrichter gespannt. Das war ziemlich schnell klar, dass das Tor nicht zählen würde, denn Glatzel kriegt den Ball an den linken Oberarm, der zwar irgendwie angelegt ist, der aber trotzdem den Ball in Richtung rechte Brust dann rüber titscht und dann fällt er ihm natürlich perfekt vor den rechten Fuß auch runter. So war es dann doch nicht so, dass wir 3-2 zurücklagen, sondern es stand 2-2 und ich war sehr erleichtert, sehr, sehr erleichtert.
Wäre auch nicht verdient gewesen.
Nee, da bin ich bei dir. Wäre es tatsächlich in der Gesamtsituation, wäre es nicht verdient gewesen, wir haben zweimal geführt, es wäre echt übel gewesen oder wirklich bitter gewesen, wenn wir das dann wirklich verlieren noch. Es kann gegen den HSV natürlich passieren, aber bin ich bei dir auch. Aufgrund dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, die letzten 15 Minuten habe ich nicht mehr viel gesehen von beiden Teams, was also gefährlich war. Wir hatten nochmal, beziehungsweise der HSV hatte mit Dompe nochmal einen Abschluss, der aber direkt auf Bowing ging. Und wir hatten noch eine Ecke dann, die aber nicht mehr gefährlich wurde. HSV kann klären, Abpfiff, Feierabend. 2-2.
Was mich ein bisschen genervt hat, gerade in der Schlussphase, war, dass der gute Herr Reporter oder Moderator, wie nennt man das? Kommentator. Der Kommentator. Die ganze Zeit erzählt hat, dass das ja nicht genug ist für den HSV und dass der Anspruch ja höher wäre und dass man damit nicht zufrieden sein könnte. Ich finde, man vergisst dann immer so, was für ein Kackspiel der HSV die Woche davor gegen Kaiserslautern geliefert hat. Also, und ja auch von der Tabellensituation hinter uns stand. Ich meine, klar, zu Hause ist der Anspruch da immer höher, aber ich meine, man spielt ja jetzt auch nicht gegen Jan Regensburg gerade, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also das wird dann immer so dargestellt, als wäre das so ein Pflichtsieg für den HSV. Das hat ja Baumgart dann auch in der PK so ein bisschen gesagt, dass der Anspruch höher wäre. Aber da muss man sich vielleicht auch mal mit der Realität so ein bisschen anfreunden in Hamburg. Ich finde es geil, dass dieser Verein immer noch so hohe Ansprüche hat, obwohl sie schon jetzt 6 Jahre in der zweiten Liga rumkrapsen und ja auch immer wieder am Ende der Saison an dem Aufstieg scheitern. Also so ein bisschen Demut tut vielleicht den einen oder anderen da auch mal gut.
Habe ich zuerst auch kurz gedacht, dann habe ich aber gedacht, wenn ich HSV-Fan wäre, würde ich, glaube ich, auch einen Sieg gegen den SCP erwarten. Das ist natürlich auch ein bisschen, also das sind, glaube ich, einmal Anspruchsdenken, ist natürlich aber auch, dass man so lange schon nicht mehr zu Hause gegen den SCP gewinnen konnte und sich fragt, warum man ausgerechnet gegen den SCP nie zu Hause gewinnt. Magst du recht haben, ich Ich kann es schon verstehen. Ich meine, der Anspruch muss ja beim HSV eigentlich ein höherer sein, auch wenn man jetzt 6 Jahre in der zweiten Liga ist. Ja, was man aber dann, wieso man es anders formulieren müsste, wäre einfach schon, weil man zweimal in Rückstand geraten ist, dass man dann schon sagen kann, so wie, da bin ich bei dir, dass man dann ein bisschen demütiger sich zeigen kann, sagen kann, ey, cool, erstmal, dass wir zweimal einen Rückstand egalisiert haben. Es ist ja auch eine gewisse Art von Moral, die die Mannschaft dann zeigt. Und klar, will man dann mehr, aber wir hätten auch noch die Chance gehabt, das 3-2 zu machen, vorher schon. Also, ja.
Na, ich finde immer so ein bisschen, dass die Kommentatoren dann auch so im Sinne der überwiegenden Zuschauer sprechen, weil es ist ja, ja ganz klar, dass mehr HSV-Fans zugucken als Paderborn-Fans. Liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Und dass man da so ein bisschen auf die HSV-Fans eingehen möchte. Und das hat irgendwie, ja, also bei mir hat das immer einen üblen Beigeschmack, wenn ich sowas höre.
Ja. Wie auch
Ist
immer,
aber auch nicht
am
schlimm.
Ende.
Sollen sie machen, sollen sie labern. 2-2, wir fahren nach Hause, sind ein Punkt vor HSV in der Tabelle. Sind immer noch oben dran in der Spitzengruppe unterwegs. Ist doch optimal gelaufen.
Das stimmt. Weiterhin ungeschlagen. Das betonen alle sehr häufig, nicht nur der Verein, sondern auch der Kommentator. Hat es sehr häufig betont, obwohl ja nicht nur wir die Einzigen, also wir sind ja gar nicht alleine, ne? Damit ist ja kein Alleinstellungsmerkmal. Für zwei weitere Vereine oder zumindest vor dem Spieltag waren es noch zwei weitere. Ja, aber ist beachtlich, wir haben 4 Unentschieden, ne? 3 bei, doch, es war das 4. Unentschieden, bei 3 Siegen. Ja, ich meine, geht schlechter, geht natürlich auch besser. Das Einzige ist einfach, die Punkte, also ein Punkt in Hamburg ist immer gut und die anderen 4 verlorenen gab es halt vorher nicht. Aber wie du sagst, es ist alles nah beieinander. Düsseldorf ist so ein bisschen auf dem Abdampfer. Aber auch das kann sich wieder regeln, wenn die dann gegen uns verlieren. Traditionell.
Ja, genau, das gehört ja auch dazu. Also ich finde, man kann nach wie vor mit dem Saisonstart, ich meine, man sagt ja immer, nach 10 Spielen kann man ein erstes Fazit ziehen. Das ist ja jetzt nur noch 3 Spiele weg. Also ich glaube, jetzt kann man, ich würde schon sagen, also der Saisonstart in Summe und auch egal, was jetzt kommt bis zum 10. Spieltag, kann man eigentlich schon sehr gut mit dem zufrieden sein, was man bis jetzt geboten bekommen hat.
Auf jeden Fall. So in der Art hat das auch Thorsten uns gesendet. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einspiele mit von meinem Handy aus. Wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob der Kollege da ist. In der Regie, ob die Regie da ist.
Die Regie ist, glaube ich, noch am Kinderhüten. Also ich höre es nicht.
Du hörst es nicht?
Wir sind weiterhin ungeschlagen und was wollen wir mehr haben? Nur der STT.
Hast du das nur nicht gehört oder haben das alle nicht gehört?
Der Anfang, der war weg. Also ich habe am Anfang nichts gehört.
Hey, warte mal.
Hallo Leute, unter dem Strich haben wir den Punkt uns wirklich verdient. Wir sind weiterhin ungeschlagen und was wollen wir mehr haben? Nur der STP.
Ich glaube, Thorsten, das war Rekord, 12 Sekunden. Und ich hatte das Gefühl, du warst in den USA, denn diese Blaulichtsirene hörte sich am Anfang sehr nach einem amerikanischen Feuerwehrwagen oder Polizeiwagen an und nicht nach einem in Deutschland. Interessant. Ja, auf jeden Fall, das war ja das, was du auch gerade zusammenfassend gesagt hast. Wenn wir bei den Sprachnachrichten schon sind, haben wir auch noch vom Thorsten eine, vom Tasty Marshmallow eine, der auch ähnliches Problem hatte wie du, dass er Teile vom Spiel nicht sehen konnte. Aber trotzdem hat er uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, dann mal los.
Sie sehen können. Das meiste im Großteil des Spiels nicht sehen können. Das meiste im Radio verfolgt, aber die 20 Minuten, wo dann die 4 Tore gefallen sind, habe ich gesehen. Auf jeden Fall, denke ich, gerechtfertigter Punkt. Kleine Fehler bei Pelle jetzt mit dem, klar, durch die Beine rutschen lassen, aber auf der Gegenseite hat es da noch besser gemacht. Quasi direkt im Gegenzug. Denke ich, man kann mal mit zufrieden sein. Aber ihr müsst demnächst mit eurer Reichweite aufpassen. Denn jetzt, wo Marco seine Anekdote mit den USA und die Verbindung dann erzählt hat, ist auf einmal unser Verteidiger Calvin Brackerman, Was ich ziemlich witzig fand. Nicht, dass wir demnächst noch Sven Michael und Marcel Hauptmeier bei uns in den Reihen haben. Bis dahin.
Interessant.
Kelvin Breckenman.
Ja, ich glaube, das war dann im Radio so, ja? Okay. Interessant. Kelvin Breckenman. Ja, okay. Och, ist ja gar nicht schlimm. Sven Michael finde ich schon ziemlich cool. Das muss ich ihm mal mitteilen. Sven Michael. So, und um das Ganze komplett zu machen, haben wir die Mona auch mal wieder dabei gehabt. Danke übrigens nochmal, Mona. Du wirst jetzt jede Folge eine Dankesagung wegen dem Fanschall bekommen, den Marco sträflicherweise heute nicht um hat.
Ja, das stimmt. Tut mir leid. Aber am 30.10. gegen den SV Werder Bremen.
Stimmt. Ist ja in einem Monat schon wieder. In einem Monat, 30.10.
Ja, schon wieder DFB-Pokal.
Spiel. DFB-Pokal. Ziehen wir in die nächste Runde ein. Mal gucken, ob wieder mit einem Kwasniuk auf dem Stuhl sitzend oder so. Anders. So, Mona einmal bitte.
Leistungsgerechtes Unentschieden, auch wenn man von den Expected Goals ausgeht. Obwohl es mich echt nervt, dass wie schon gegen Münster eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters Gespanzen einen Gegentreffer eingeleitet hat. Zum Spiel an sich. Ich fand den HSV tatsächlich ballrohriger als uns. Ich habe mich in einigen Situationen gefragt, warum wir denen jetzt den Ball überlassen, anstatt einfach mal zu laufen und da in den Zweikampf zu gehen, um den Ball zu kämpfen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Was soll's drum? Wir sind weiterhin ungeschlagen und schauen wir mal, wie das Freitag ohne Support gegen Regensburg so läuft.
Oh, ein dezenter Hinweis am Ende noch, auf den wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Hast du das so wahrgenommen mit den Zweikämpfen? Hattest du auch das Gefühl, was sie gerade beschrieben hat, dass wir in der einen oder anderen Situation nicht gierig genug waren, nicht gallig genug?
Vielleicht war man auch zu vorsichtig. Also, weiß nicht, vielleicht ist Stellen da auch besser als rangehen und ausgespielt werden. Kann ja auch sein, dass man.
Das habe ich gerade auch gedacht, weil ich meine, HSV hat natürlich auch ein paar, die auch kicken können, die dich auch gerne mal locken oder die dann nur darauf warten, dass du, wie du sagst gerade, in den Zweikampf gehen willst. Aber trotzdem interessant, ist mir gar nicht so aufgefallen tatsächlich. So, und dann, du hast irgendein Bild geschickt, das können wir leider nicht einblenden und auf der Tonspur bringt es auch gerade nichts. Wir haben keine Regie heute, richtig. Dankenswerterweise hat der Basti, der eigentlich eine Babypause macht, uns heute geholfen und diesen Stream gestartet. Also auf Twitch den Stream, natürlich den normalen Podcast hätten wir auch so aufnehmen können, weil es auch der Marco kann. Und ich sicherlich auch. Aber wir haben den Stream durch Basti bekommen, aber der Regisseur ist gerade nicht anwesend. Deswegen, wenn ihr auf Twitch da wärt, was ihr gerne mal sein könnt, dann würdet ihr sehen, dass heute ein geheimer Mensch hier anwesend ist. Es steht zumindest da geheim. So, wir haben einen Kandidaten für die Elf des Tages gehabt. Nein, wir haben nicht einen Kandidaten gehabt, sondern der ist in der Elf des Tages zum ersten Mal in der Saison und es könnte niemand anderes eigentlich auch sein als Philipp Bilbia, der mit der Note 1,5 bedacht wurde, aufgrund seiner zwei Tore und seines guten Spiels. Damit war auch mit Abstand der Spieler mit der besten Note. Ich glaube, der danach kam, war, lasst euch gucken, Castaneda mit einer 3,0. Und dann kam schon 3,5, Zehnter, Götze. Und alle an und Bowink und alle anderen waren schlechter. 4 bis 5 bewertet, was ich krass finde in so einem Spiel. Also, ja, ist Kicker, aber trotzdem, in dem Fall muss ich es mal kurz thematisieren, weil was ein Spiel 2-2 beim HSV. Okay, wenn man das so sieht, wie du gerade auch beschrieben hast, natürlich bei Ansa zum Beispiel, ne, dass es nicht sein Spiel war, klar, dann kann es ihm natürlich eine 4 geben und nicht besser. Aber ich hatte so dieses Gesamtspiel war für mich in der zweiten Halbzeit nicht 4 bis 5, also so, oder 4,5, sondern selbst wenn man das ganze Spiel zusammenzählt, dann eher so befriedigend oder weiß ich nicht. Also ich finde das immer ein bisschen kurios, aber gut. Vielleicht kann man das auch hier mit gelben Karten gehen, natürlich auch rein bei Obermeier, Brackelmann und Kurda, die haben deswegen natürlich auch Notenabzug. Ja. Egal. Jedenfalls Bilbia, erste Mal, so.
Am Spiel kann es ja nicht liegen an der Mannschaft, weil Süler von Schalke ist auch drin in der Elf des Tages. Also.
Stimmt. Und kein Hamburger ist in der Elf des Tages.
Nee.
Was haben wir noch? Ich gucke gerade einmal in mein schlaues Buch.
Wir haben noch den Ausblick auf das Spiel gegen den Jahn aus Regensburg.
Genau, das haben wir auf jeden Fall noch. Ich gucke gerade, ob wir noch vorher noch einmal. Genau, wir könnten das, das machen wir sofort, deswegen lass mal vorher die U21 kurz machen, dann haben wir noch Zeit für den restlichen Block zusammenhängend. Einfach, es passt dann einfach zusammen, glaube ich, die ganze Thematik mit dem Tippen auch. Wir haben also das einmal, um die Vollständigkeit halber alle Punkte durchzugehen. Die U21 hat einen, naja, fast schon überraschenden Heimsieg geschafft nach 0-1 Rückstand gegen den damaligen Tabellenführer Oberhausen, die jetzt auf Rang 3 abgerutscht sind. 3-1 mit den Torschützen mal wieder De Jong. Der scheint sich wirklich zu machen dort. Pledel und Gleisner haben die beiden weiteren Tore geschossen, sodass die U21 jetzt auf Platz 9 geklettert ist inzwischen. Also langsam das Feld von hinten aufrollt. Ist doch ganz gut. Nächstes Spiel wird in Hohkeppel stattfinden. Wer kennt's nicht?
Wo immer das auch ist.
Ja, Platz 16 stehen die am 5.10. Das ist ein Samstag. Also wer Lust hat, kann da gerne hinfahren. Ja, der Jung ist echt gut, das stimmt. Der Jung galt sogar vor der Saison als Geheimtipp, dass er es dieses Jahr den Sprung zu den Profis schaffen könnte. Offenbar setzt man ihn jetzt aber erstmal erstmal in der zweiten ein, was ja auch nicht verkehrt ist. Sein Profivertrag hat er, glaube ich, letzte Woche unterschrieben oder vorletzte Woche. Insofern alles im Fluss. Wieder ein Talent erstmal gesichert. Die spielen in Düren. Ah, okay, also bei Aachen. Alles klar. Düren ist so wie. Da steht eine Klapse, dass bei, als ich in Aachen gewohnt habe, noch, da war das immer so. Egal, lassen wir das Thema. Das führt nur zu komischen Einschriften nachher, Einsendungen. So, Marco, du hast schon gesagt, richtigerweise, wir müssen noch auf das Spiel, auf unser nächstes Heimspiel, diesen Freitag, wieder ein Freitagsspiel, also unfassbar. Wieder ein Freitagsspiel unter Flutlicht gegen einen hochklassigen Gegner hier an Regensburg, aufgestiegen wieder aus der dritten Liga in die zweite Liga. Letztes Wochenende 0-0 gegen Kaiserslautern zu Hause gespielt. Abhängig. Wir haben das letzte Spiel zu Hause gegen die mit 3-0 gewonnen. Damals die Torschützen Hoffmeier, Leipertz und Pieringer. Keiner mehr im Kader. wer den Hint versteht. Genau, und sind auch ungeschlagen zu Hause noch gegen Jan Regensburg, das wusste ich gar nicht. Ich dachte mal, Regensburg wäre für uns auch so eine Angstgegner, aber das ist nur auswärts, glaube ich, so. Meine Stimme versagt, Entschuldigung.
So also weit
viermal weg. Zu Hause gespielt, 3 Siege, 1 Remis. Und genau, jetzt geht's gegen Regensburg. Marco, erstmal sportlich gesehen, wie schätzt du das ein? Die stehen unten im Keller als Aufsteiger. Wie gesagt, 0-0 Achtungsunentschieden gegen Kaiserslautern vielleicht, wenn man es so nennen will. Ist ein ganz anderes Spiel als gegen Hamburg, oder?
Ja, das definitiv. Ich denke mal, ja, also tun wir uns ja scheinbar schwer gegen, wie man gegen Ulm gesehen hat, wie man gegen Münster auch gesehen hat. Also bin gespannt, ob dann sozusagen der Fluch des, gegen die schlechten Gegner gebrochen wird und man hier vielleicht souveräner Heimsieg einfahren kann.
So, und jetzt gibt es ja leider schon wieder Nebenschauplatz.
Aber wir werden ja auch auf alte Bekannte stoßen.
Ach so, ja, dann macht das erstmal. Das habe ich tatsächlich nicht recherchiert. Ist aber der Stürmer ist doch jetzt in Kanada, oder nicht?
Welcher Stürmer?
Hier, wie hieß er denn? Der Prinz. War der nicht in Regensburg?
Der Prinz Owusu.
Ja.
Ja, stimmt. Das war schon lange her, glaube ich, oder?
Der ist nach dem Abstieg wahrscheinlich gegangen, ne? Ich glaube, der spielt jetzt irgendwo in Toronto oder irgendwo.
Ja, der Owusu, der spielt in Toronto. Genau, richtig. Ja. Naja, genau. Und aber der Kai Pröger, der spielt in Regensburg mittlerweile.
Ach ja, stimmt.
Gott. Naja, der ist auch 7-mal zum Einsatz gekommen. In den 7 Spielen, wenn ich das richtig sehe. Also, genau, der ist von Rostock geflohen in den Süden.
Ja, aber scheint ja auch nicht, also scheint den Abstiegsseuchenvogel mitgenommen zu haben.
Ja, ist auch schon 32, also glaube ich, der zweitälteste Spieler im Kader. Es gibt noch einen anderen, der 32 ist und noch einen
Krass, ne?
36-Jährigen. Ja, ist halt auch nicht mehr der Jüngste, der Kai.
Ja, spät entdeckt worden. Ja,
Ja, spät.
so, jetzt gibt es ja ne wieder Nebenschauplatz, der letzte Woche eigentlich schon so durchsickerte. Und zwar wird die Mannschaft, ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken, neutral formuliert, im Zuge einer Aktion zur Legalisierung von Cannabis, also einem wohl deutschlandweiten Aktionstag, den
Des
auch
medizinischen
Prominente,
Cannabis.
bitte?
Des medizinischen Cannabis.
Habe ich das medizinisch vergessen? Okay, ja, für medizinisches Cannabis, der, wo auch prominente Fürsprecher dabei sind bei diesem ganzen Aktionstag, wird auch der SC Paderborn sich beteiligen und ein Sondertrikot tragen, das da wohl grün sein soll, so wie es zumindest aus einer Bekanntmachung aus der Fanszene kolportiert worden ist. Der Verein selbst hat ja heute was gepostet dazu, aber da hatten die Spieler die Jäckchen noch zu und das Trikot wurde noch nicht gezeigt. Zumindest habe ich nur das Posting gesehen. Ja, und die Fanszene findet das nicht so gut. Marco, hast du dich intensiver mit dem Spiel beschäftigt? Ich weiß, ich nehme immer gerne euch anderen dran, wenn es um Fanszene-Thematik geht, weil ihr einfach auch viel besser da im Bilde seid. Als ich.
Naja, also beschäftigt mit der ganzen, du meinst mit der ganzen Thematik, genau. Es geht um diese Endlich-Initiative Endlich,
Ja.
wo es einen Aktionstag gibt, wo natürlich der Sponsor vom SCP, der ja damit sein Geld verdient mit medizinischem Cannabis, natürlich sofort aufspringt und man möchte einen Aktionstag machen rund um diese Kampagne Endlich. Und aufklären über den medizinischen Gebrauch von Cannabis, weil das scheinbar, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht mit aus, bei mir ist es nicht verpönt, wohl verpönt ist noch oder da irgendwie falsche Annahmen getroffen werden über die Verwendung von Cannabis im medizinischen Umfeld. Dazu gibt es, ich meine, das macht natürlich Sinn, dass der Sponsor sich da einbringt und vielleicht auch den SCP als mediale Plattform da nutzt, um Reichweite zu nutzen. Also so weit, so gut. Man klärt an dem Spieltag auch auf, irgendwie. Es gibt Infostände um Stadion drumherum. Ja, und was aber natürlich schwerlich akzeptierbar ist, ist, dass das Heimspieltrikot, das Heimtrikot getauscht wird, und zwar ein grünes Trikot, was die Farben des Sponsors repräsentiert, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß gar nicht, was deren Firmenfarbe ist. Scheint grün zu sein.
Also
Dazu.
Neon, so wie hier bei unserem Rückbild, bei unserem Hintergrundbild der helle Rasen.
Ah, okay, alles klar. Ja, also dann scheint man ja auch hinter der Endlich-Kampagne so ein bisschen zu stecken, weil die Endlich-Kampagne hat auch ein Neongrün, wenn man die Website aufmacht, könnte man denken, dass das irgendwie zusammenhängt.
Ist auch so, ja.
Und dementsprechend, er ist ein eingetragener Verein, finde ich ganz interessant, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, man nutzt das halt nicht nur zur Aufklärung und zu Werbezwecken, die auf dem Rasen oder an dem Rasen passieren. Das Ganze wird auch im Stadion TV wohl aufgenommen. Da wird es wohl eine, weiß nicht, ich schätze mal ein Interview geben oder sowas. Und was aber sehr aufstößt, ist, dass die Trikotfarbe dann scheinbar grün sein wird. Was ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe, warum man das macht. Also das ist eine Grenze, die ist schwierig zu akzeptieren, vor allen Dingen, wenn sie vorher nicht diskutiert wird, was wohl wieder mal nicht passiert ist. Also es gab keinen Dialog. Man ist sicherlich wieder überrascht in der Vereinsführung, dass man überhaupt damit wunde Punkte oder Empfindlichkeiten ja, hervorruft oder triggert bei der Fanszene. Und ich glaube, wenn ich das so sehe, ist das, glaube ich, auch ein bisschen weiter als jetzt nur die Ultras, ne? Also der ein oder andere auf der in den Sitzplatzbereichen, der hat da vielleicht mehr Verständnis für oder vielleicht auch im Stehplatzbereich. Aber wenn ich das so sehe, auch so das Umfeld, was ich so habe, was jetzt nicht nur ultraorientiert ist, schüttelt da mit dem Kopf. Dazu sollen, glaube ich, sogar dann grüne Shirts noch irgendwie verteilt werden umsonst. Was natürlich auch wunderbare Farbtupfer im Stadion hervorruft, die man da eigentlich nicht haben möchte. Wenn man auch bedenkt, dass zum Beispiel Preußen Münster mit Grün assoziiert wird, ist das wieder mal ein Griff daneben. Und es gab schon, ich weiß gar nicht, wann es war ja, glaube ich, schon vor dem Spiel gegen Hamburg, ein Statement der Fanszene Paderborn, dass man das so ähnlich, wie ich gerade es skizziert habe, sieht. Das ist auch sehr ausführlich, das Ganze. Das findet man zum Beispiel auf der Seite der Supporters in Paderborn, wo man sich das nochmal durchlesen kann, dass man da auch nochmal bemängelt, dass es hier keinerlei Dialog gab, dass man erst mit der Fanszene gesprochen hat, nachdem das Thema eigentlich schon kommuniziert wurde und sich da nochmal vorbehalten hat, was zu ändern, was natürlich wieder nicht passiert ist, wie man jetzt sieht. Jetzt ist das ja final auch nochmal announced worden. Ich weiß gar nicht, ob da ein monetärer Nutzen nochmal hintersteht oder ob das nicht eh schon Teil des bestehenden Sponsorenvertrages ist. Das weiß ich gar nicht. Der eine oder andere sagt ja, da geht es nur ums Geld. Also beim Sponsoring geht es ja meistens nur ums Geld. Aber ob das jetzt zusätzliche Einnahmen sind, will ich gar nicht bejahen oder verneinen. Nun ja, es gab keinen Dialog. Ich finde das auch nicht gut und ich finde die Reaktion der Fanszene da auch richtig, dass man nicht der Stimmungsmacher einer Marketingaktion sein möchte und dementsprechend darauf verzichtet, den normalen Support am Freitag bereitzustellen. Sehr schade, ne? Weil Freitagsspiel sind ja immer eigentlich sehr atmosphärisch. Mittlerweile wird es ja früh dunkel. Das heißt, es ist ein richtiges Flutlichtspiel. Gegen einen Gegner, ja, wo man vielleicht auch Support braucht, der sicherlich den Bus parken wird im Strafraum, wird es halt sehr leise im Stadion, außer irgendwelche rhythmische Klatsch-Sachen aus der West- und der Osttribüne wird da nicht viel kommen. Ja, finde ich schade, dass man da, ich weiß nicht, ob das jetzt was mit Einlenken zu tun hat oder ob das vielleicht auch was mit Dialog vorher zu tun hat. Aber ich finde es immer sehr schade, wenn da so ein Riss zwischen den Welten entsteht und das macht nie einen guten Eindruck. Und das wird auch keinen guten Eindruck auf den Sponsor machen, weil das wird ja wieder thematisiert im Fernsehen. Also, dass es da Uneinigkeit gibt. Und ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch noch Proteste gibt oder sonst was, aber ich habe jetzt nicht verstanden, dass die Szene fernbleibt vom Stadion. Das stand jetzt da nirgendwo explizit. Ich bin auch im Stadion, also ich gucke mir das Spiel an, werde aber auch dann mich beim Support enthalten. Und dann schauen wir mal, wie das so ist. Aber es wird wohl nicht so schön, wie es sein könnte.
Ja, schade. Genau, es könnte auch ein Teil des Deals sein, weil der Sponsor auf seine ursprünglichen Farben auf dem Heimtrikot verzichtet, dass man das so macht. Aber ich glaube eher, ohne es besser zu wissen, dass das eine, naja, was heißt kurzfristig, aber am Anfang des Deals sicherlich noch nicht absehbare Aktion ist, die man halt einfach jetzt zusammen unterstützt hat. Es war ja auch noch eine Medienproduktionsfirma da vor Ort, die noch zwei, drei Clips aufgenommen haben und so weiter und Interviews.
Vielleicht macht man das Stadion ja auch grün. Man könnte die Stadionbeleuchtung dann auch in grün machen.
Ja, man hätte doch jetzt mal diese Eventnummer auch anschmeißen können, oder?
Ja, das wäre die Möglichkeit. Also
irgendwie viel Snoop mehr Dogg Protest laufen lassen können und ein bisschen oder Smoke Weed Every Day oder sowas. Und keine Ahnung. Nein, jetzt, also Ist jetzt spaßig, aber ich finde es grundsätzlich ist es ja auch okay, darauf aufmerksam zu machen, auf die Aktion an sich. Das könnte man jetzt aber mit dem medialen Aufkommen drumherum schon machen. Da müsste man das Trikot nicht einfärben. Man könnte vielleicht über eine Teileinfärbung sprechen, also so ein, weißt du, also normales Trikot und da macht man so einen stylischen Riss da rein und dann irgendwie ein Teil grün oder mit einem, was weiß ich, oder gerade im Chat stand, man hätte ein Cannabisblatt in den Rasen einfach reinmähen können.
Auch ja, zum gewesen. Beispiel, ich glaube, das ist nicht erlaubt, aber ich meine, das ist ja auch eine Sache, das stand, glaube ich, auch in dem Statement der Fanszene. Man setzt ja auf Tradition, also sieht man ja an dem Trikot und auch an der Herleitung des Trikots, wo ja ganz klar auf die Ursprünge des SCPs verwiesen wird und wie das zusammenwächst und das soll ja das Trikot auch abbilden. Dann aber genau auf diese Tradition wieder bei einem Heimspiel zu scheißen. Ja, weiß nicht, ob das so schlau ist. Ist vielleicht auch eine Sache, wo man sich sagt, naja, es gibt ja auch noch andere Diskrepanzen, wie das Zünden und so. Was glaube ich auch, ja, vielleicht so also gefühlt bei mir ein bisschen zugenommen hat, dass man da vielleicht auch den einen oder anderen eine Watschen geben will. Ich verstehe aber nicht, weil was ich schon glaube, weil wir haben ja auch selber schon mal mit Lukas Kwasniok gesprochen und auch davor mit anderen Trainern, dass der Support im Stadion schon hilft, also der Mannschaft schon dienlich ist. Und wenn man jetzt da, also den mannschaftlichen, den sportlichen Erfolg, wo ja im Endeffekt der SCP von lebt, dem der Marketingmaßnahme unterordnet, ich meine, das hat ja natürlich, das korreliert jetzt nicht eins zu eins, aber das finde ich jetzt schon ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob die sich dann freuen. Und ich freue mich schon auf die PK, weil da wird ja hoffentlich jemand die Frage stellen, was Lukas Kwasniak davon hält und dass es keinen Support gibt. Und bin gespannt, was er dann antwortet darauf.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Es gab auch noch Stimmen, die sagten, wenn es eine Aktion zu einem guten Zweck ist oder so, dann wäre es was anderes.
Ja, ja, genau.
Ne?
Ja.
Aber hier wird es offenbar nicht als guter Zweck gesehen, obwohl man ja schon auf ein Thema, für ein Thema sensibilisieren will. Aber natürlich ist da auch eine klare Profitding dahinter. Ich meine, wenn das eine Firma lanciert und nicht also es ist zwar ein e.V., aber es stecken ja diverse, hinter der Aktion diverse medizinische Cannabis-Vertriebe Europas dahinter oder Deutschlands. Ich glaube nämlich derer zwei, die in Deutschland Marktführer sind. Dann ist natürlich immer das Geschmäckle dabei, dass man natürlich das Geschäft auch ankurbeln möchte. Letzten Endes, das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann es schon beurteilen, dass es schon. Ich finde es auch nicht cool, den SCP in grünen Trikots zu sehen. Ich mag das schon nicht in Orange auswärts, aber
Ja, warum hat man denn da nicht ein ganz saisonmäßiges grünes Ausweichtrikot gemacht?
Zum Beispiel, das ist dann, das hätte man ja richtig. Ne? Also ja. Mir fehlt dann da auch immer ein bisschen die Kommunikation. Da weiß ich natürlich, ich bin ja nicht dabei, ob sie stattfindet oder nicht. Wenn die Reaktion sehe oder lese, dann muss sie ja nicht stattgefunden haben. Oftmals sieht man das halt auch einfach nicht nötig. Plus natürlich, wie du sagst, man hatte diese Choreo vor ein paar Wochen genehmigt, dann wurde gezündet, dann ist natürlich auch von der Seite aus wieder Kredit verspielt worden. Insofern ist das ein Hacken, Hieben und Stechen hin und her und das ist halt wirklich am Ende des Tages, bin ich bei dir, ist es schon auch schade dann für die Mannschaft sportlich gesehen, die halt dann sicherlich mit dem Support nochmal einen Push kriegen kann, gerade in so Spielen wie gegen Ulm, Regensburg und Co. Oder auch natürlich gegen starke Gegner. Also wenn da mal Düsseldorf kommt oder so, dann war es immer so, dass der Support wichtig war. Oder gerade in Pokalfights wie gegen Bremen, Hamburg und Leverkusen. Solche Spiele, da war es Publikum immer wichtig. Jetzt in Auswärts hat man es ja in Hamburg auch gehört und gesehen. Richtig cool, dass da so viele dabei waren. Und das, die Mannschaft honoriert es ja auch immer. Die kriegen es immer mit. Das ist schon wichtig und dann sollte man irgendwie doch mal hinbekommen, dass man diese ganzen Nummern mal, ja, weiß ich nicht, besser über die Bühne bringt. Das ist einfach ein komischer Zeitpunkt, ne? Weiß ich nicht. Vor allem Heimspiel gegen Jahn Regensburg, man bemisst dem Ganzen ja dann doch nicht das große Echo auch, weil ich meine, dann könnte man auch ein anderes Heimspiel nehmen,
ja, ja.
Gegen einen Gegner, wo ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ist. Also es wirkt so, ja, okay, wir haben es dem Sponsor zugestanden, aber dann nur gegen Regensburg in Anführungsstrichen. Warum nicht gegen andere Teams? Ne? Ja, gut.
Mal gucken. Ja, in der Tat. Ja, also. Und vor allen Dingen, ich meine, es könnte so schön sein. Ne? Also ich meine, der Saisonstart verläuft nach wie vor sehr gut. Also wir schlittern jetzt auf das 10. Spiel zu. Wir sind eine Runde weiter im DFB-Pokal, können uns auf Werder Bremen freuen. Heimspiel. Wieso jetzt Unruhe stiften? Ne? Also
Ja, und wie du hast es ja richtig gesagt, man hat ja genügend Flächen inzwischen im Stadion, sei es die LEDs, sei es außen die Beleuchtung, Sei es diese Lichtshow, die man in der Halbzeit vielleicht anschmeißen könnte, plus dann halt irgendein Image-Trailer. Klar, die Werbeplätze sind natürlich auch verkauft, aber ich kann ja der Hauptsponsor, also kann ja der Trikotsponsor für sorgen, dass denn die mal frei sind. Na, also es gäbe genügend Möglichkeiten. Social Media technisch haben sie es ja heute komplett ausgerollt, über alle Kanäle, sowohl der Verein als auch der Sponsor, und alle, die dort arbeiten. Insofern, ja, weiß ich nicht, kann man anders nutzen, kann man sogar, wenn man ein richtig gutes Verhältnis hätte, hätte man sogar eine Choreo machen können damit. Aber das wäre dann wieder nicht ernsthaft genug gewesen. Egal. Gut, ich bin gespannt, wie das jetzt letztendlich im Stadion sein wird. Es ist halt, wie gesagt, schade. Freitagabendspiel lädt immer gut an zu einer guten Stimmung. Und jetzt könnte das halt bei angesagten 10 bis 13 Grad eine relativ kühle, im wahrsten Sinne des Wortes, Nummer werden. Naja.
Genau. Ja,
Wie
schauen wir
ist dein
mal.
Tipp für das Spiel?
Ja, ich hoffe da schon, also, dass man da ja, so souverän aufspielt wie gegen Hannover und so konzentriert. Und ich glaube, wenn du relativ früh die Büchse knackst, dann wird das auch ein 3-0 oder so. Aber gut, ich glaube, das wird ein Geduldsspiel am Anfang oder du kriegst halt irgendwie schnell die Führung hin. Schwierig. Ich habe von Regensburg auch nicht viel gesehen, muss ich sagen, diese Saison. Aber die stehen nicht umsonst auf dem Tabellenletzten, ne? Also.
Ja, ich glaube, die will auch niemand so wirklich alle Spiele von denen sehen. Also die
Was tippst
haben
du denn,
bisher,
Kevin?
ja, die haben jetzt gegen Lautern das Unentschieden geholt, aber davor haben sie ja nur
Genauso wie
auf die
Hamburg
Mütze bekommen.
sozusagen.
Ja, die haben davor, glaube ich, ja, die haben alle Spiele davor verloren und glaube ich sechs, ich gucke gerade schnell, sechs. 11, 14 Gegentore kassiert. Das war jetzt das erste Spiel ohne Gegentor. Ja, ich glaube auch. Also bin bei dir, muss die erst mal einmal knacken, aber ich glaube, dass wir das Ganze sogar 6-0 gewinnen werden.
Ah, okay. Ja. Hunter-Sieg, auch nicht schlecht. Hatten wir auch noch nicht diese Saison.
Könnte ich, also ich habe jetzt das gegen Lautern gesehen, in der Zusammenfassung, in dieser längeren, bei alle Spiele, alle Tore. Und habe mich gewundert, wie Lautern das 0-0 spielen konnte. Keine Ahnung, also, naja, gut. Nicht unser Problem, aber Regensburg ist davor regelmäßig untergegangen. Und da hat der HSV sie übrigens dahergeschossen. Also, das war ein Spiel. Und ich glaube, das könnten wir auch schaffen. Aber ich bin auch bei dir natürlich, wenn das so richtig zähe, langwierige Nummer wird, dann brauchst halt irgendwie so einen Dosenöffner, dass dann da was noch passiert. Ja. Gut, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr diese Woche, wenn ich nichts vergessen habe. Und dann belassen wir es, denke ich, dabei.
Denke ich auch.
Wünschen allen trotzdem ein schönes Heimspiel. Warme Gedanken bei den Temperaturen. Es wird langsam ungemütlich im Stadion. Und ja, eine gute Woche noch und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen, bis Freitag im Stadion.
Bis dann, ciao.